Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
Neue Unternehmensphilosophie in einem Vergnügungspark für Kinder. Ich bin seit einiger Zeit in einem Vergnügungspark für Kinder in der Nähe meiner Wohnung beschäftigt. Früher arbeitete ich in einem Büro, wo es ruhig und einfach zuging. Im Vergnügungspark dagegen ist es voll und laut. Lange Zeit hatte ich keine Kinder um mich herum gehabt und ein gemütliches Leben genossen. Hier jedoch hatte ich täglich mit Hunderten von Kindern und Eltern zu tun. Ich musste alles im Blick haben und über alles informiert sein, während ich den Park auch noch sauber halten musste. Verglichen mit der leitenden Position, aus der ich kam, war ich hier wie eine Kellnerin auf der Einstiegsebene. Die Bezahlung war schlecht und ich konnte mir nur 2 Tage im Monat freinehmen. Das fand ich natürlich nicht besonders gut und hatte außerdem Angst, auf Bekannte zu treffen. Wahrscheinlich würde ich hier nicht lange bleiben. Die anderen Angestellten dachten genauso. Nichtsdestotrotz blieb ich und am Ende war ich die am längsten angestellte Mitarbeiterin seit der Eröffnung des Parks. Als ich hier zu arbeiten begann, war eine Mutter mit 2 Kindern Leiterin des Parks. Wegen der Kinder konnte sie keine Nachtschichten machen. Zudem ärgerte sie sich schnell und hatte oft Probleme mit anderen. Unter den Angestellten gab es auch Bauern und Studenten, die sich hier in Teilzeit etwas Geld dazu verdienten. Sie kämpften untereinander und drückten sich vor der Verantwortung. Zum Beispiel nahmen sie Videos von den Geschehnissen im Park auf und sandten diese an den Parkbesitzer oder in die Online-Chatgruppe der Angestellten. Die Parkleiterin überprüfte jeden Tag die Überwachungsvideos und die von den Angestellten aufgenommenen Videos und zog den Angestellten oft für ihre Fehler Geld vom Lohn ab. Die meisten Angestellten mochten sie nicht. Als neue Mitarbeiterin hielt ich mich zurück und lernte erst einmal. Ich arbeitete hart und geriet nicht in Konflikte mit den anderen. Fast alle, aber vor allem die Leiterin, gaben mir die schwersten Aufgaben. Meistens wurde ich für die Nachtschicht eingeteilt. Nach ein paar Tagen war ich mit den Arbeitsabläufen vertraut und begann, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Ich gab mein Bestes, sogar beim Saubermachen. Obwohl der Besitzer mit anderen Angelegenheiten beschäftigt war, kam er von Zeit zu Zeit zur Kontrolle vorbei oder er bat, seine Familie nachzusehen. Aber dennoch und trotz Videoüberwachung waren vor allem Diebstahl von Bargeld und das Nichtnotieren von Einnahmen, wenn Waren verkauft wurden, nicht zu verhindern. Es gab immer Mitarbeiter, die die Lücken ausnutzten. Der Besitzer vertraute mir jedoch sofort, da er wusste, dass ich eine Falun Gong-Praktizierende bin. Gleich nachdem ich angefangen hatte, wollte er deshalb, dass ich jeden Abend die Buchhaltung machte und er wies die Leiterin an, die Verantwortung an mich zu übergeben. Da ich nicht vorhatte, lange zu bleiben, folgte ich dem jedoch nicht. Ich dachte daran zu kündigen, aber während der Sommerferien war es personell schwierig. Als Praktizierende wusste ich, dass wir rücksichtsvoll mit anderen sein sollten. So beschloss ich, noch zu bleiben und mit der Kündigung bis nach den Ferien zu warten. Über 1 Stunde lang telefonierte ich später mit dem Besitzer, der mich eindringlich darum bat, nicht wegzugehen. Am nächsten Tag besuchte ich aus irgendeinem Grund einen Praktizierenden und erzählte ihm von der Situation. Der Praktizierende fragte mich, ob irgendetwas im Park geschehen sei, das meine Gedanken an eine Kündigung ausgelöst hätte. Ich sagte, dass da nichts wäre. Ich wollte kündigen, aber der Besitzer wollte mich behalten, was es mir schwer machte, eine Entscheidung zu treffen. »Ich denke, du solltest bleiben«, sagte der Praktizierende. »Der Besitzer wird mich bitten, es zu übernehmen, und für die jetzige Leiterin wird es schwer zu ertragen sein. Zudem ist der Ort sehr chaotisch«, fuhr ich fort. »Es ist eine große Anlage mit so vielen Kindern«, erwiderte der Praktizierende. »Wenn du, eine Falun Dafa-Praktizierende, Leiterin wärst, wäre es gut für das Geschäft und für die Kinder. Das überzeugte mich, und ich beschloss, es zu versuchen. Abgesehen davon, dass es voll und laut war, störten mich hier die vielen Videospiele mit Gewalt, Monstern und Töten. Da sie profitabler waren und die Kinder leicht süchtig danach wurden, hatte der Parkbesitzer jene Spiele bisher bevorzugt. Manchmal sprach ich mit den Kindern, die diese Spiele spielten. Sie sagten mir, dass es keine große Sache wäre, da die Figuren im Spiel unendlich viele Leben besäßen. Ich überlegte mir, wenn sie weiterhin damit spielten, würden sie nicht mit echten Menschen verwechseln und ein gefährliches Verhalten entwickeln. Manche Kinder mochten zudem Zombiespiele und kamen daher jeden Tag. Aus diesen Gründen stellte ich während meiner Schicht auch viele dieser Spielkonsolen ab. Als Praktizierende wissen wir, dass solche Spiele für Kinder besonders schlecht sind. Ich hatte bereits einmal mit dem Besitzer darüber gesprochen, und er sagte, er müsse sich erst mit seinem Geschäftspartner besprechen. Ich zählte die Videospiele, Spielsachen und Fahrgeschäfte, die mit Geistern und Gewalt zu tun hatten. Es waren entsetzlich viele. Wenn die Menschen Bescheid wüssten, würden vermutlich nur wenige kommen und spielen. Ich kannte einige Kinder, die empfindlich darauf reagierten und immer Fieber hatten, nachdem sie jene Spiele gespielt hatten. Manche Kinder hatten sogar Angst davor und wagten deshalb nicht, in den Park zu kommen. Mehrere Erwachsene erzählten mir, dass manche kleineren Kinder Dinge in anderen Dimensionen sehen würden, die die Erwachsenen nicht sehen könnten. Natürlich verstehen wir Praktizierende das gut. Als ich über diese Dinge nachdachte, wusste ich, was ich tun sollte. Schließlich war dies der einzige anständige Vergnügungspark für Kinder in der ganzen Gegend. Mit einer guten Geschäftsstrategie würden die Profite ohne jene Spiele voller Gewalt genauso gut sein. Zudem würde dies vielen Kindern in der Region zugute kommen. Viele Vorschulkinder kamen zu jeder Zeit in den Park. Nach der Abschaffung der Ein-Kind-Politik hatten manche Familien inzwischen 3 Kinder. Unser Park könnte also sehr viele Kinder stark beeinflussen. Wenn Kinder von klein auf von solchen Gewaltspielen vergiftet würden und danach süchtig würden, würde ihre gute Natur verloren gehen. Sowohl der Parkbesitzer als auch die Eltern wären in der Schuld. Wir wissen, dass die Menschen durch Kultivierung zu ihrem Ursprung zurückkehren können. Wenn sie hingegen zerstört und verloren wären, gäbe es keinen Rückweg mehr für sie. Oberflächlich schien es, als ob ich zufällig diese Arbeit im Park aufgenommen hatte, aber als ich darüber nachdachte, erkannte ich darin meine Mission und mein Selbstvertrauen stieg. Und so rief ich den Besitzer an, erklärte ihm die Situation und sagte ihm, dass ich gerne bleiben würde. Er war hoch erfreut und meinte, dass er sich bereits Sorgen gemacht habe. Dann erzählte ich ihm, wie die Situation verbessert werden könnte. Zu meiner Überraschung bestärkte er mich sogar und sagte, ich solle mit meinem Plan weitermachen. Er erzählte mir, dass es nicht einfach gewesen sei, ein Unternehmen aufzubauen. Am Anfang wollte ich nur meine Investitionen wieder haben und habe nicht viel darüber nachgedacht, obwohl ich meinen eigenen Kindern nicht erlaube, herzukommen. Schande über mich! Er sagte, er sei Buddhist und verbrenne jeden Tag Räucherstäbchen in der Hoffnung, kein Geld gegen sein Gewissen zu machen. Auch habe er die Verkäufer gebeten, gesunde Spiele und Spielsachen zu schicken, die den Kindern helfen können. Aber sie hätten weiterhin Gewaltspiele geschickt. In Wirklichkeit habe er gar nicht gewusst, dass es so viele Zombie- und Geisterspiele im Park gibt. Dann schlug er vor, wir könnten die Verkäufer für die schlimmen Spielsachen um Ersatz bitten. Die großen Videospielautomaten sind nicht so einfach loszuwerden. Jeder hat zehntausende Yuan gekostet und ich muss erst noch meinen Geschäftspartner davon überzeugen, dass ich sie loswerden will. Zukünftig werde er sich aber beim Einkauf von Spielen oder von Spielzeug besser mit mir abstimmen. Er habe dem Miteigentümer auch erzählt, dass ich eine Falun Gong Praktizierende sei und mit den Finanzen und auch in der Führung gut sei. Dieser habe dann vorgeschlagen, mein Grundeinkommen zu verdoppeln. Dann bat er mich noch darum, mich um das Personal und den laufenden Betrieb zu kümmern. So sagte ich, das geht in Ordnung. Aber ich brauche etwas Zeit zum Lernen. Damit war er einverstanden. Zu meiner Überraschung veröffentlichte der Besitzer einige Tage danach eine Mitteilung im Gruppenchat, dass die Leiterin durch mich ersetzt werde. Die bisherige Leiterin war noch gar nicht darüber informiert worden, aber eine halbe Stunde danach kündigte sie. Auf diese Weise wurde ich Parkleiterin. Interessanterweise waren alle Angestellten auf einmal sehr aktiv. Zudem gab ich jedem 2 Tage im Monat mehr frei. Der Besitzer war einverstanden und alle waren darüber hoch erfreut. Während des Sommers oder in den Ferien hatten manche Verpflichtungen in der Familie und konnten nicht zur Arbeit kommen. Wenn es niemanden gab, der sie ersetzen konnte, waren manche so frustriert, dass sie weinten. Daher half ich einige Male aus, um die Angestellten zu unterstützen und auch, um sie zu motivieren. Nebenbei erklärte ich allen Partnern und Verkäufern, dass die Mehrheit der Kunden Vorschulkinder seien, die von ihren Großeltern begleitet würden. Die Kinder seien noch klein und lernten die Welt erst kennen. Die Großeltern seien meistens zwischen 50 und 60 und schätzen noch die traditionellen Werte und nicht die modernen, exzentrischen Dinge. Wir wollten den Kindern helfen, gute Kindheitserinnerungen zu schaffen. Sie sollten dabei unterhalten werden, aber auch etwas lernen. So hofften wir, dass die Verkäufer uns mit Waren belieferten, die sich auf das Lernen, Wissen oder Sport konzentrierten. Jene coolen Produkte, die Gewalt verherrlichten, seien nicht für kleine Kinder geeignet und Zombies oder Gespenster seien absolut inakzeptabel. Dinge, mit denen wir unsere eigenen Kinder nicht spielen lassen, wollten wir anderen Kindern auch nicht zumuten. Am Ende wurde über die Hälfte der Spielgeräte entfernt. Durch den Kontakt zu verschiedenen Anbietern konnten wir traditionelle Spielgeräte und Spielsachen auswählen, die die Kinder mochten. So konnten wir zudem noch die Preise senken. Danach stieg bereits in den ersten Tagen, nachdem ich Leiterin geworden war, der Gewinn stark an. Sogar beim Spielsachenverkauf. Viele Videospiele ahmen das Kämpfen während eines Krieges nach. Die Kinder sind oft süchtig danach, geben ununterbrochen Geld für Spielchips aus und hören nicht auf, die Zombies, Geister und Würmer zu schlagen, bis sie sie totgeschlagen haben. Die meisten Kinder, die Waffenspiele spielten, zeigten ein gewalttätiges Verhalten. Es gab auch einen Tanzautomaten, der die Menschen fit halten und ihre Reaktionsfähigkeit verbessern sollte. Aber die Musik dabei ermutigte die Menschen nur, sich wie Verrückte zu bewegen. Das war für die Kinder nicht gut. So ersetzte ich auch diesen Automaten. Die Verkäufer mögen jedoch solche Produkte, weil sie damit Geld verdienen können. So musste ich ihnen erst unsere Prinzipien und die Einnahmen aus dem Betrieb erklären. Sie erkannten nun, dass ich auf die Kinder Rücksicht nehmen und sie wirklich beschützen wollte. Und so verliefen die Gespräche reibungslos. Letzten Endes wurden die Produkte durch einen Basketballkorb, eine Tischtennisplatte, einen Bagger, eine Eisenbahn und einen Süßigkeitenautomaten ersetzt. Neben einem Schaukelauto und einem Schaukelpferd gab es eine Reihe neuer Produkte, die sich bewegten und drehten. Viele kleine Kinder mögen solche Dinge, bei denen man wie in einer Wiege geschaukelt wird. Sie bleiben manchmal am liebsten über 10 Minuten darin, bevor sie zu etwas anderem wechseln. Der Umsatz am Vormittag war bisher sehr gering gewesen, weil es für die Kinder unter 3 Jahren, die um diese Zeit das Hauptklientel ausmachten, kaum etwas gab, womit sie spielen konnten. Sie konnten nur 2 Runden auf dem Schaukelauto fahren. Im Frühling und Herbst kamen daher viele Eltern und Babysitter mit den Kindern und ließen sie auf diesen Geräten herumturnen, ohne einen Cent dafür auszugeben. Nun gab es für sie viele Schaukelautos, Pferde und Wiegen. Ich schlug dem Besitzer daher vor, eine Monatskarte oder eine Karte für 10 Besuche in der Hüpfburg anzubieten. Früher waren die Eltern der Meinung, ihre Kinder seien zu klein, um darin zu hüpfen, und wollten dafür kein Geld ausgeben. Ich empfahl ihnen nun, als erstes mit ihren Kindern 10 Minuten lang die Hüpfburg auszuprobieren. Ich erklärte ihnen, dass tagsüber die Hüpfburg eine gute Wahl für Kleinkinder ist, besonders für jene, die gerade laufen lernen. Denn der Schwammgummiboden ist weich, es wird keine Verletzungen geben, selbst wenn jemand hinfällt. Der Spielraum ist groß und die Kinder können kriechen oder laufen. Vor 4 Uhr nachmittags sind keine größeren Kinder da, also gehört diese ganze Zeit den Kleinkindern. Die Tickets gelten für einen ganzen Tag und sie können morgens kommen und nach dem Mittagessen und einem Mittagsschlaf nochmals zurückkommen. Ein Ticket für ein Kind ist auch gültig für die Eltern oder Großeltern, was sehr praktisch ist. Die Kinder können so auch mit anderen Kindern spielen und sich unterhalten, was ihnen hilft, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Nach dem Probebesuch änderten viele Eltern ihre Meinung und kauften das Ticket für die Hüpfburg. Nun wurden viele Kinder und Eltern zu unseren Freunden. Ältere Kinder halfen später oft beim Aufräumen, bevor sie nach Hause gingen. Wenn sie beim Spielen sahen, wie manche anderen Kinder Abfall herumliegen ließen, gingen sie manchmal zu ihnen hin und sagten zu ihnen, »Die Tanten müssen hart für die Reinigung arbeiten. Wie wäre es, wenn wir aufräumen und die Sachen ordentlich hinterlassen?« Das berührte mich immer sehr und ich dachte dann, dass es das alles wert ist. Nachdem ich Leiterin geworden war, kam der Besitzer des Parks kaum noch zur Kontrolle. Er gab mir die Zugangsdaten für Alipay und WeChat, damit ich die Angestellten direkt bezahlen konnte und Überweisungen und andere Arten von Bezahlungen vornehmen konnte. Früher war er für die Einkäufe verantwortlich gewesen, doch nun kümmerte ich mich um all das. Beide Besitzer vertrauten mir. Mein Umsatz war immer sehr hoch. Ein Angestellter war deshalb total verblüfft. Obwohl er entschlossen versuchte, den Kunden Produkte vorzuschlagen, ging der Verkauf bei ihm nicht so gut. Oft beobachtete er mich heimlich, um von mir zu lernen. Aber es schien, als ob ich mich mit den Kunden nur zwanglos unterhielt und dass sie Spielsachen und Monatskarten nebenbei kauften. So fragte er mich nach dem Grund. Ich lächelte und erklärte ihm, dass ich die Kunden nie zu einem Kauf dränge. Stattdessen versetze ich mich in ihre Situation. Aufgrund ihrer finanziellen Situation und des Zustandes der Kinder gebe ich ihnen nur Empfehlungen. Ich denke an sie, nicht um die Verkaufszahlen zu pushen. Wenn es für sie Möglichkeiten gibt, Geld zu sparen, erinnere ich sie daran, wiederholten Konsum oder Verschwendung zu vermeiden, sagte ich. Auf diese Weise wissen sie, dass wir nicht versuchen, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern dass wir ihnen nur helfen wollen. Ach so. Jedes Mal, wenn ich also versucht habe, ihnen Dinge zu verkaufen, glaubten sie mir nicht, antwortete er. Dann habe ich sie noch mehr gedrängt, und zum Schluss sind sie natürlich gegangen. Naja, denk mal darüber nach. Wenn du selbst Kunde wärst und auf einen solchen Verkäufer triffst, »würdest du ihm doch auch nicht vertrauen, oder?« fragte ich ihn. Er nickte. Später verkaufte der Besitzer das Unternehmen und ich begann für den neuen Besitzer namens Gang zu arbeiten. Gerade angekommen, war Gang froh über meine Vorschläge. Er war jung, handwerklich begabt und gab sich viel Mühe, das Unternehmen zu verbessern. Wenn man Gutes tut, begünstigt das die Familie und auch die künftigen Generationen, erklärte ich ihm. Er hörte sich daher meine Vorschläge an, wenn es darum ging, neue Geräte zu kaufen oder neue Programme einzusetzen, und beherzigte meinen Rat. Eines Morgens verkaufte ich während der ersten Stunde Waren im Wert von 4.000 Yuan. Damit brach ich meinen eigenen Rekord. Als Gang meine gute Kommunikation mit den Kunden, meine Verbundenheit mit den Kindern und das Vertrauen bemerkte, das die Kunden mir entgegenbrachten, hoffte er, dass ich noch mehr tun konnte. Er stellte daher jemanden ein, der sich um die Reinigung kümmerte, damit wir uns auf den laufenden Betrieb konzentrieren konnten. Wenn es schwierige Kunden gab, kam er oft zu mir und bat mich um Hilfe. Als ich einmal mehrere Tage hintereinander frei hatte, hatten ihn viele Kinder, Eltern, Mitarbeiter und sogar die Putzfrau jeden Tag gefragt, ob ich gekündigt hätte. »Du bist wirklich außergewöhnlich«, sagte Gang zu mir. »Wenn du ein wenig länger zu Hause geblieben wärst, wären wir alle verrückt geworden.« Über unsere 10 Lautsprecher an der Decke und den Wänden spielte ich oft Musikstücke und Lieder ab, die von Falun Gong Praktizierenden komponiert wurden. Vor allem, wenn es sehr viele Kunden gab, wählte ich einige Kinderlieder und Geschichten von Praktizierenden aus. Wenn ich die Kinder dann nach der Musik tanzen sah, spürte ich, dass sich meine bisherige Arbeit hier gelohnt hatte. Ich wünsche allen Kindern und ihren Eltern und Großeltern eine glückliche, sichere und blühende Zukunft.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.